Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Über viele Facetten der Chemie in der aktuellen Forschung und in der Anwendung. Christine Riebe in der Mitte ist promovierte Astrophysikerin und als erfolgreiche Grafikerin hat sie dem Buch seine besondere Struktur verliehen und zeichnet für das tolle Layout verantwortlich. Und Jörg Resack ist auch promovierter Physiker, hat in theoretischer Teilchenphysik promoviert und ist erfolgreicher Sachbuchautor bei Springer Nature, bei Springer Spektrum, um genau zu sein. Und er ist bekannt dafür, dass er wissenschaftliche Sachverhalte ganz anschaulich und verständlich erklären kann. Und Ende des Jahres erscheint auch sein neues Buch über den Physiker Richard Feynman. Da sind wir auch schon sehr gespannt drauf. Noch kurz zum Buch. Das Buch, den Autoren gelingt es, auf je einer Doppelseite ein Thema aus der Chemie ganz verständlich und anschaulich zu erklären. Zum Beispiel, wie kommt der Sand in die Wüste oder wie wird Porzellan hergestellt? Und sie brechen im Grunde damit mit dem Sprichwort, Chemie ist, wenn es stinkt und raucht, sondern sie, ihnen gelingt es halt, die vielen chemischen Prozesse aus der Natur, aus Umwelt und auch aus der Technik ganz, ganz verständlich und anschaulich zu erklären. Vielleicht vorab noch, die Autoren sind dann am Stand von Springer Nature, da schräg gegenüber nach der Veranstaltung, stehen für Fragen bereit und signieren auch gern die Bücher. Und jetzt Bühne frei.
Ja, schönen guten Morgen, willkommen zur faszinierenden Chemie. Wir wollen Ihnen drei besondere Themen aus diesem Umfeld vorstellen. Und ich habe das Vergnügen, Ihnen das erste Thema vorstellen zu dürfen, nämlich den Ursprung der Elemente. Chemie hat ja etwas damit zu tun, dass sich Stoffe ineinander umwandeln können. Und schon unsere Vorfahren in der Antike haben sich überlegt, wie kann das sein? Wie können sich Stoffe ineinander umwandeln? Und da kamen sie auf die Idee, dass Stoffe zusammengesetzt sein könnten aus elementaren Stoffen. Was bietet sich da an? Das hier ist eine typische Idee. Sie kennen vielleicht den Film Das fünfte Element. Da kommen diese Elemente auch vor. Es könnte ja sein, dass alles aus Erde, Wasser, Feuer und Luft besteht. Und wenn Sie an so eine Pflanze denken, die wächst, das ist genau das, was sie braucht. Sie wächst in der Erde. Sie braucht Wasser, sie braucht das Licht der Sonne und sie braucht Luft. Da könnte es ja sein, dass die Pflanze selber vielleicht sogar aus Erde, Wasser, Feuer und Luft besteht. Und wir selber essen Pflanzen, vielleicht bestehen wir selber auch aus diesen vier Stoffen. Gut, da sind wir heute einen Schritt weiter. Wir wissen mittlerweile etwas genauer, woraus wir selber bestehen, aus welchen Elementen. Sie sehen das hier. Das Hauptelement, aus dem wir bestehen, ist Sauerstoff. Das hätten Sie vielleicht nicht gedacht, aber da wir ja zum größten Teil aus Wasser bestehen, da ist der Sauerstoff drin. Kohlenstoff, klar, das Element des Lebens, Wasserstoff in den Kohlenwasserstoffen. Aber es gibt noch sehr viel mehr Elemente, insgesamt über 100 Stück. Und die Frage ist, wo kommen alle diese Elemente eigentlich her? Gab es sie schon immer oder sind sie irgendwo entstanden? Ja, wenn wir uns nach dem Ursprung der Dinge fragen, ist es eine gute Idee, bis zurück zum Urknall zu gehen. Wie sah unsere Welt kurz nach dem Urknall aus? Es war ein sehr, sehr heißes Plasma und in diesem Plasma gab es im Wesentlichen die folgenden drei Teilchen. Es gab Protonen, es gab genauso viele Elektronen und es gab einige wenige Neutronen. Man kann sogar genau gucken, auf je 7 Protonen kommt ein Neutron, wenn man nachzählt. Und das Universum war am Anfang sehr heiß, das war so eine Art Nuklearreaktor. Und da war es den Neutronen und den Protonen möglich, zueinander zu finden und sich zu verbinden. Und solche, ja, Sie sehen das nicht, wenn ich das da zeige, vielleicht zeige ich es hier, zu solchen Heliumkernen zusammenzufinden. Es blieben noch einige Protonen übrig. Und im Laufe der Jahrtausende kühlte das Ganze dann ab. Irgendwann war es kalt genug, dass die Elektronen eingefangen werden konnten. Und dann bildeten sich Wasserstoffatome und Heliumatome. Und wenn man nachzählt, kommt man darauf, es müssten eigentlich 75% Wasserstoff im Universum sein, 25% Helium. Das ist also das, was im Urknall entstanden ist. Und zwar nicht viel mehr. Wasserstoff und Helium. Und wenn der kleine Nemo seinen Vater fragt, woraus besteht denn die Welt, hätte der ihm vielleicht geantwortet, die Welt ist ein großer Kasten voller Wasser. Wir würden jetzt eigentlich sagen, eigentlich müsste die Welt ein großer Kasten voller Wasserstoff sein. Naja, und noch so ein Viertel Helium dabei. Die Frage stellt sich, wo ist der ganze Rest eigentlich? Wo ist der Kohlenstoff? Wo ist der Sauerstoff? Und wenn wir uns die Welt, wie sie heute ist, mal angucken, dann sehen wir tatsächlich ungefähr 3/4 Wasserstoff, ungefähr 1/4 Helium und, naja, ungefähr 2% Rest. Es ist also tatsächlich außer Wasserstoff und Helium gar nicht so furchtbar viel da im Universum. Ungefähr 2% sogenannte schwerere Elemente. Sauerstoff ist am häufigsten, Kohlenstoff ist noch relativ häufig und dann geht es auch relativ schnell bergab mit den Elementen. Eisen gibt es noch viel. Aber wieder stellt sich die Frage, wo kommen jetzt diese schweren Elemente eigentlich her? Und da gibt es einen Schlüsselprozess, durch den jedes schwere Element einmal durch muss. Das ist dieser Prozess. Es müssen also im Grunde 3 Heliumkerne fast zeitgleich zusammentreffen und einen Kohlenstoffkern bilden. Das Problem ist, 2 Heliumkerne reicht nicht, weil dieser Berylliumkern, der da entsteht, der zerfällt sofort wieder. Es müssen also wirklich 3 zusammenfinden, damit ein Kohlenstoffkern entsteht. Und wo haben wir die Bedingungen im Universum, damit so etwas ablaufen kann? Und da gibt es eigentlich nur einen Ort, sehr große rote Riesen. Wenn Sie mal nachts den Nachthimmel beobachten, den Sternenhimmel, das Sternbild da oben kennen Sie vielleicht, das ist das Orion-Sternbild. Und man kann es tatsächlich mit bloßem Auge erkennen, da gibt es so einen rötlichen Stern, oben links. Man kann wirklich mit bloßem Auge sehen, dass der so rötlich schimmert. Vor allem, wenn Sie den mit dem blauen Stern unten rechts vergleichen. Das ist der Stern Bittergeuze und das ist so ein roter Riesenstern, in dem diese schweren Elemente entstehen können. Und in dem genau dieser Prozess abläuft. Und wie kommen die Elemente dann in den Weltraum? Nur am Schluss seines Lebens sieht der Stern dann so aus. Das Zentrum schrumpft zusammen, die äußeren Hüllen werden in den Weltraum geblasen und der ganze Kohlenstoff, der Sauerstoff und alles andere, was sich da gebildet hat, wird in den Weltraum geblasen. Das sind dann diese wunderschönen planetarischen Nebel. Jetzt ist es so, diese roten Riesensterne, die kommen nur bis zum Eisen. Je schwerer der Stern ist, umso schwerer sind die Elemente, die er erzeugen kann. Unsere Sonne wird zum Beispiel nur Kohlenstoff und Sauerstoff schaffen. Schwerere Sterne schaffen da mehr. Aber beim Eisen ist Schluss, weil man ab dem Eisen durch Kernfusion keine weitere Energie mehr gewinnen kann und dann bringt dem Stern das nichts mehr, dann passiert das nicht. Es gibt aber noch einen Prozess im Universum, wo auch die schwereren Elemente entstehen können. Das sind die Supernovae. Hier sehen wir so einen Supernova-Rest. Das ist der Krebsnebel. Und in dieser Supernova, da entstehen diese ganzen schwereren Elemente wie Blei, Uran, Gold, Germanium. Und die werden dann auch gleich bei der Supernova in den Weltraum geblasen und stehen dann für neue Planeten zur Verfügung. Ja, wir haben gesehen, im Urknall sind eigentlich nur Wasserstoff und Helium entstanden. Man brauchte die Sterne, damit man alle anderen Elemente erzeugen konnte. Und das ist dann eben tatsächlich so, ohne die Sterne gäbe es uns nicht und es gäbe auch keine Chemie. Was die Chemie mit all diesen Elementen anfangen kann, das erzählt euch jetzt die Christin.
Ja, danke. Genau. Also das war jetzt ein kleiner Ausflug ins Weltall und was da so alles leuchtet, was auf der Erde leuchtet. Da habe ich hier ein paar Beispiele. Die Knicklichter oder auch solche nachtleuchtenden Sterne und Monde kennen Sie ja vielleicht vom Kinderzimmer zum Beispiel. Da ist es sehr beliebt. Die leuchten dann eben noch nach, wenn das Licht aus ist. Oder auch LEDs, die alle funktionieren über einen Effekt, den man Lumineszenz nennt oder kaltes Leuchten. Und darüber möchte ich jetzt ein bisschen was erzählen. Ja, was ist das jetzt eigentlich? Also Lumineszenz, davon spricht man, wenn kaltes Licht abgestrahlt wird. Also nicht wie bei einer Glühbirne, wo dann ein Draht zum Glühen gebracht wird und Wärmestrahlung ausgesendet wird, sondern es ist ein anderer Effekt. Irgendwoher kommt Licht, aber es ist kalt. Und was passiert da? Also wir haben da zum Beispiel, jeder Gegenstand besteht ja aus Atomen und Molekülen. Und wenn die angeregt werden, dann befinden sie sich in einem höheren Energiezustand. Und wenn sie dann wieder in ihren Grundzustand übergehen, dann wird das Licht frei. Also jetzt nochmal genauer. Wir haben also in den Stoffen Atome, da ist der Atomkern rot im Zentrum und außen herum in der Elektronen, in der Atomhülle befindet sich das Elektron. Hier sieht man es im klassischen Bild auf so einer Bahn. Und wenn jetzt Energie hinzugefügt wird, dann kann dieses Elektron von weiter innen nach weiter außen gelangen, also auf ein höheres Energieniveau, das soll das darstellen. Es hat Energie bekommen und das Atom wird dadurch angeregt. So sieht ein Atom im angeregten Zustand dann aus. Das bleibt aber nicht stabil, sondern in der Regel will das Elektron wieder dahin, wo es eigentlich hingehört, nämlich wieder zurück auf seine innere Bahn sozusagen, auf das niedrigere Energieniveau, und dabei wird das Licht abgegeben. Und das ist sichtbares Licht in diesem Fall, das meistens bläulich oder grünlich schimmert, und das können wir dann sehen. So, hier sind also dieser, das Kritische daran ist, wie kommt jetzt eigentlich die Energie zu dem Elektron? Wie kann man dafür sorgen, dass das Elektron überhaupt erstmal auf sein höheres Energieniveau gelangt? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum einen bei Licht, also wenn Sie diese nachtleuchtenden Sterne sehen, dann muss man ja vorher das Licht anknipsen und sie schön aufladen sozusagen. Was beim Aufladen passiert ist, dass die Elektronen eben auf ihr höheres Energieniveau gelangen. Wenn man dann das Licht ausschaltet, sieht man dann dieses Nachleuchten, weil die Elektronen etwas verzögert erst wieder auf ihren Grundzustand zurückkehren und dann leuchtet es. Und dieses Licht, was da frei wird, das ist dieses grüne Licht, weil nämlich diese Energie, damit das Elektron auf die höhere Schale gelangen kann, das ist immer eine ganz bestimmte Energie, die einer bestimmten Farbe entspricht. Und genau die wird dann eben auch abgegeben. Es gibt aber auch andere Arten der Anregung, zum Beispiel eben elektrisch, das, was wir bei den LEDs sehen können, die ja wahrscheinlich in jedem Haushalt mittlerweile zu finden sind, oder auch mechanische Anregung, wenn man Würfelzucker nimmt und im Dunkeln gegeneinander schlägt, dann kann man so kleine blaue Lichtblitze sehen. Es muss aber sehr dunkel sein, dass man das erkennen kann. Das ist auch so ein Effekt der Lumineszenz. Aber es gibt auch chemische Anregungen und darum geht es ja jetzt hier auch. Deswegen haben wir auch diese Knicklichter ausgeteilt auf den Plätzen. Auf den meisten befindet sich so ein Knicklicht, genau. Und das ist so ein, wird auch Leuchtstab genannt. Das ist ein flexibler Kunststoffstab, der mit einer Oxalsäureverbindung gefüllt ist. Also einer Kohlenstoff- und Kohlenwasserstoffverbindung, auch mit Sauerstoff. Und darin befindet sich zusätzlich noch ein Glasröhrchen. Das sehen Sie dort als dunkelgrüne Linie. Und in diesem Glasröhrchen befindet sich Wasserstoffperoxid. Und die zwei Stoffe sind ja getrennt, weil das Glasröhrchen lässt das Wasserstoffperoxid nicht durch. Aber wenn man es knickt, dann können sich diese Stoffe vermischen. Das sehen Sie besonders gut, wenn Sie es halt einfach nur am Rand mal knicken. Oder an mehreren Stellen, dass dann diese mehreren Stellen anfangen zu leuchten. Das sieht man natürlich im Dunkeln besser. Sie können es gerne mitnehmen, das Knicklicht, und heute Abend erst anmachen. Die leuchten in etwa 8 Stunden, also auch wenn Sie es jetzt schon mal zerknicken, dann hören Sie auch, wie das Glasröhrchen zerbricht und können dann auch mal schütteln. Dann vermischen sich die Flüssigkeiten besser und dann sieht man halt, wie das schön zum Leuchten angeregt wird. Die Oxalsäure verbindet sich also mit diesem Wasserstoffperoxid. Und dabei entstehen weitere Stoffe, vor allem ein angeregtes Kohlenstoffdioxidmolekül, also viele davon, die dann die Energie auf einen Farbstoff übertragen. Und hier ist eben ein grüner Farbstoff, in den anderen kann es auch ein roter oder orangener Farbstoff sein. Und wenn dieser Farbstoff, der ist dann angeregt, wenn der sich eben wieder abregt, dann wird dieses Licht frei und es leuchtet. Interessanterweise können wir das nicht nur im Labor herstellen, sondern Tiere und Pflanzen haben sowas auch im Laufe der Evolution erfunden. Sozusagen die Glühwürmchen kennen Sie ja wahrscheinlich, auch wenn man sie nicht allzu oft hier in unseren Breiten sehen kann. Hier ist ein schönes Bild von einer Webseite Firefly Experience, von einem Fotografen, der sich spezialisiert hat auf das Fotografieren von Glühwürmchen. Da sieht man sie mal. Wie sieht das, ein Weibchen, das dort auf dem Blatt sitzt und mit seinem Leuchten die Männchen anlockt für die Paarung. Ja, was passiert hier? Im Prinzip ist es was Ähnliches. Wir haben einen Stoff, der zum Leuchten gebracht werden kann, wenn er angeregt wird. Und es muss eine chemische Reaktion stattfinden. Diese Biolumineszenz ist im Prinzip dasselbe wie diese chemische Reaktion, die Chemilumineszenz, nur dass sie eben in Lebewesen stattfindet. Und in Lebewesen nennt man den Stoff, der zum Leuchten angeregt wird, Luciferin. Das klingt jetzt nach Luzifer, das hat auch einen Grund, weil das aus dem Lateinischen kommt und so viel wie Lichtträger oder Lichtbringer bedeutet. Und dieses Luciferin ist also das Molekül, was Licht aussenden kann, wenn man es denn irgendwie angeregt hätte. Hier braucht man meistens Sauerstoff und den Energieträger der Zelle des Lebens, das ATP-Molekül. Die brauchen dann zusätzlich noch ein Enzym als Katalysator für die Reaktion, sonst findet die nicht statt. Diesen Katalysator nennt man Luciferase, passend zum Luciferin. Das alles reagiert miteinander und es entsteht ein Oxyluciferin erstmal im angeregten Zustand. Das hat also diesen gelben Rand drumherum. Das ist nicht stabil, die Elektronen sind dort angeregt, fallen dann wieder zurück auf den Grundzustand. Es entsteht dieses Oxyluciferin und Licht wird freigesetzt. In den Lebewesen ist es auch praktisch, dass dieses Oxyluciferin dann einfach am Tag wieder abgebaut wird. Es entsteht wieder Luciferin, sodass das Glühwürmchen in der Nacht wieder leuchten kann. Es wird also alles recycelt. Und es können nicht nur Glühwürmchen, es gibt auch in der Tiefsee, in den Quallen zum Beispiel, die leuchten können. Oder auch auf der Erde gibt es noch Pilze, die grün leuchten können. Das wurde immer wieder im Laufe der Evolution entwickelt und es läuft im Wesentlichen immer wieder auf dieselbe Art und Weise ab. Ja, und einige weitere Beispiele haben wir auch in unserem Buch beschrieben. Und jetzt gebe ich weiter.
Wir haben jetzt recht viel über Licht gehört und Dunkelheit. Jetzt geht es mal mit Kaffee weiter, damit Sie auch munter auf die Buchmesse marschieren können. Ja. Viele Menschen sagen, sie brauchen Kaffee eigentlich nur riechen, dann wären sie schon wieder munter. Schmecken mögen ihn auch viele, aber es gibt wirklich Menschen, die sagen, riechen reicht mir schon. Er enthält bis zu 1000 Aromastoffe, die wir eben auch über verschiedene Wege wahrnehmen, über Geruch, über Geschmack. Das am weitesten verbreitete, die weiteste Substanz, die wir verwenden, die psychoaktiv ist, ist das Koffein. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, wo der Kaffee wächst. Sie sehen links oben schon die Kaffeekirsche. Und zwar gehen wir da an den Äquator, 24 Grad südliche und nördliche Breite, ist so dieser Gürtel, der Kaffeegürtel, wo er überhaupt wachsen wird. Und die Kaffeekirschen werden erstmal geschält. Die getrockneten Schalen sehen Sie hier, das nehmen wir auch mit rüber zum Stand. Man trocknet sie, hat dann grüne Kaffeebohnen, die noch nicht viel riechen und höchstens ein bisschen nach, man sagt, Heu oder auch Gras. Und nach dem Rösten wissen Sie alle, wie Kaffeebohnen aussehen. Was passiert beim Rösten, sehen Sie schon hier. Farbstoffe entwickeln sich, das Aroma und vor allen Dingen der Kaffee wird mahlfähig. Hier nochmal so ein bisschen, dass auch die Hinteren es gut sehen können. Wir haben chemische Reaktionen beim Rösten, und zwar aus Aminosäuren und Zuckern entstehen Röststoffe, das ist die sogenannte Maillard-Reaktion. In den Bohnen sind natürlich auch noch Zucker als Speicherstoffe und als Gerüststoffe. Diese reagieren dann auch in Karamellisierungsreaktionen. Jeder, der ein Karamellbonbon gelutscht hat, weiß, wie Karamell schmeckt. Und das Interessante ist eigentlich, dass die Kaffeebohne gasdicht ist. Das heißt, wir haben einen kleinen Druckreaktor. Bei relativ milden Temperaturen von 160 bis 240 Grad Celsius erreichen Sie schon diese ganze Reaktionskaskade und es wird sehr viel Kohlendioxid frei. Immer wenn zwei Stoffe miteinander reagieren, spalten Sie gerne was Kleineres ab. Das ist oft Wasser oder eben auch Kohlendioxid. Und so entsteht in den Kaffeebohnen ein Druck bis zu 25 Bar. Das sieht man auch an den gerösteten Kaffeebohnen, dass sie etwas runder sind und einfach ein bisschen größer wirken. Hier nochmal ein ganz kurzer Blick auf die Stoffe, die da reagieren. Interessant, hier ist blau und rot. Die Saccharose ist ein Zucker und die Polysaccharide sind verknüpfte Zucker. Die reagieren also mit den Aminosäuren oder auch Aminosäureresten in den Proteinen. Das heißt, bei den drei linken Beispielen sehen Sie, dass vorher mehr, also vor dem Rösten mehr vorhanden ist als hinterher. Wobei natürlich keine Karamellisierungsprodukte vor dem Rösten vorhanden sind. Die braucht die Kaffeepflanze ja nicht für die Fortpflanzung. schon mal so ein kleiner Hinweis, diese Themen, die Sie da sehen, Maillard-Reaktionen, Zucker, Proteine, finden Sie alle auch im Buch. Wie der Kaffee wirkt, ja, wir wollen munter werden. Das Herz schlägt schneller, die Bronchien und die Blutgefäße weiten sich und unser Gehirn ist besser durchblutet. Hier ist so eine kleine Folie, da können Sie mal schon mal sich was merken, und zwar so eine Tasse Kaffee ist bei den Analysen so 150 Milliliter groß, enthält dann so 100 Milligramm Koffein. Und das Koffein setzt sich auf Adenosinrezeptoren. Und das ist das, was ich vielleicht mal kurz im Hinterkopf merken, da komme ich gleich noch zu. 4 bis 5 Tassen Kaffee besetzen schon die Hälfte aller Adenosinrezeptoren in unserem Gehirn. Und wir brauchen ungefähr 4 Stunden, um die Hälfte davon wieder abzubauen. Es gibt also Menschen, die können auch nach einem guten Abendessen noch Kaffee trinken und schlafen danach gut. Andere haben dann echte Probleme, die sind nach 4 bis 8 Stunden, klingen die so allmählich ab. Das ist wirklich auch typabhängig. Und jetzt gucken wir noch mal ein bisschen in die Chemie rein. Das Adenosin, habe ich gerade erwähnt, es wird im Laufe des Tages sammelt sich es im Gehirn an, es wird bei einigen Prozessen frei und setzt sich auf Rezeptoren und dadurch werden wir einfach müde im Laufe des Tages. Wenn wir dann ins Bett gehen, wird es wieder abgebaut, morgens wachen wir dann hoffentlich erfrischt auf. Jetzt machen wir mal, was Chemiker gerne machen. Wir gucken mal Strukturen an. Sie sehen rechts unten das Koffein. Das ist ein sogenanntes kondensiertes Ringsystem, also ein 6-Ring mit einem 5-Ring dran. Und links oben sehen Sie das Adenosin. Da sehen Sie im rechten, rechts oben in dem Bereich genau dieses Ringsystem ein bisschen gespiegelt. Und darunter hängt noch eine sogenannte Seitenkette, also noch ein Ring, wieder aus 5 Ringen. Veranschaulicht habe ich das Ganze unten dann als Koffein mit einem kleinen K drin, das ist klein und knubbelig und das Adenosin hat dann eben diese Seitenkette, die ich jetzt mal so ein bisschen als Schlafmütze symbolisiert habe. Wir haben eben gerade schon festgestellt, dass das eine Konkurrenz ist, das heißt, Koffein setzt sich in diese Rezeptoren, wird aber auch schneller wieder abgebaut, das heißt, nach 4 bis 5 Stunden brauchen wir entweder neuen Kaffee oder wir wollen vielleicht auch mal irgendwann im Laufe des Tages dann doch mal müde werden und dann kann das Adenosin sich auch wieder reinsetzen. Biologen freuen sich dann hier sehr über die ganze Geschichte zwischen Konkurrenz an Rezeptoren. Also warum können 2 Moleküle im Körper an die gleiche Struktur andocken und wie kommt es dazu, dass eine wieder schneller abgebaut wird als die andere? Dazu können wir jetzt ganz viel Strukturchemie machen, aber ich glaube, das wollen Sie jetzt gerade nicht. Insgesamt, hoffe ich, haben wir Sie ein bisschen neugierig gemacht auf unser Buch. Sie sehen hier noch den Aufbau mit immer eine Doppelseite behandelt ein Thema. Es sind viele Fotos drin und auch viele Grafiken, dank Christine Riebe. Und es sind dann manchmal sehr einfache Themen wie das Wassermolekül und manchmal eben auch ein ganzer Urknall. Sie können immer im Buch springen und sich die schönsten Themen rauspicken. Und ich würde mich freuen, wenn Sie noch Fragen haben, wenn Sie rüberkommen zum Stand und die gleich noch in großer Zahl stellen. Sie können sich den Kaffee noch anschauen. Bücher gibt es auf der Rückseite zu kaufen. Wir signieren dann gerne drüben. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.